Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz und diesmal spreche ich mit einem der wichtigsten Rapper der deutschen Musikgeschichte. Und auch als Produzent hat er die Musikszene im Land in den letzten Jahrzehnten geprägt wie kaum ein anderer, Moses Pelham. Viel Spaß beim Hören.
Also ich habe mich sehr gefreut, dass das so plötzlich passiert ist, dass wir miteinander reden können. Wir haben eine Beziehung von 35 Jahren, ohne dass du das weißt.
Tatsächlich, 35 Jahre.
Ja, ich habe 1989 von meinem ersten Westgeld eine Platte gekauft. Das war dein allererstes Soloalbum.
Weil zu Twilight Zone habe ich eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Beziehung zu dem Stück. Mit dem Album war ich sehr, sehr unglücklich, wenn ich ehrlich bin.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich war scharf auf die Single und die gab's da, wo ich mein erstes Westgeld ausgegeben habe, nicht. Und ich habe gedacht, ach, wenn doch ein Titel drauf ist, der genauso toll ist wie Twilight Zone, dann bin ich zufrieden.
War aber nicht, ne?
Nee, macht auch nichts. Das Album hat trotzdem immer noch einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil es war mein erstes Westalbum, das ich selbst gekauft habe.
Schön.
Ja. Das fand ich schon mal eine große Sache. Und insofern war ich dann auch nicht so überrascht, ein paar Jahre später von dir dann neue Töne zu hören, weil ich wusste ja, irgendwas mit Rap, das ist dein Ding. Und das hat dich ja eigentlich so von fast Kindertagen an beschäftigt, ne?
Ja, ich habe Rap entdeckt, als ich 12 war.
Das ist wirklich verdammt früh. Welches war der Titel, der dich als allererstes umgehauen hat?
Das Problem ist, das weiß ich nicht mehr. Ich habe ganz viele Jahre gesagt, es war auf keinen Fall Rapper's Delight. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Aber ich weiß gemäß, ich kenne die Antwort auf die Frage noch.
Das war ja praktisch der Anfang damals, Rapper's Delight. Der erste richtige Welthit, der im Prinzip nur aus Rap bestanden hat. Und wenn man das so will, bist du auch Teil des Anfangs von Rap in Deutschland.
Ja, ist verrückt, ja.
Vollkommen verrückt.
Ja.
Jetzt habe ich gehört, der Anfang vom Ende, sehr starker Song, sehr starkes Teil. Das klingt natürlich nach einer wirklich harten Ansage zum Schluss machen. Ist danach wirklich Schluss bei dir?
Das ist der Plan. Du kannst dir vorstellen, ne, wir sprachen eben darüber, ich mache das, seit ich 12 bin. Ich bin jetzt 53, es gibt nichts, dass ich so lange in meinem Leben habe wie Rap. Ne? Also alle möglichen Sachen, die man halt als Kind feiert, Fußball spielen, Basketball spielen, Fahrradfahren, ne? Ich liebte das alles sehr. Ne? Das hat natürlich alles diese Zeit null überdauert. In dieser Rap-Sache fand ich immer wieder neue Dinge, die mich aufs Neue in Rap verlieben ließen. Ne? Am Anfang war das ja nur eine Möglichkeit, möglichst oft meinen Namen zu sagen und darauf aufmerksam zu machen, dass es mich gibt. Ne? Plötzlich wurde das zu einer Möglichkeit, die Welt zu entdecken, ne? Und mir auch die Frage zu stellen und in Teilen zu beantworten. Okay, ja, ich gibt's, aber wer bist du überhaupt? Wer willst du sein? Weißt du, also das entwickelte eine Tiefe, von der ich ja nicht ahnen konnte, dass es sie haben würde. Ne?
Ja, das ist ja auch so ein Ding, was dich ausmacht. Du hast ja auch Ernsthaftigkeit in den deutschen Rap gebracht.
Vielen Dank. Wenn du einer Sache, ne, oder mit einer Sache so lange lebst, ne, und das so Teil von dir wird, ist natürlich schwer zu sagen, ich mach das nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, das nicht mehr zu machen. Ich liebe das wie am ersten Tag. Aber ich gewinne den Eindruck, dass ich es der Sache auch würdig bin, ein würdiges Ende zu schaffen. Ich möchte mein Werk vollendet wissen. Ja, die meisten Menschen, die eine letzte Platte machen, wissen zu dem Zeitpunkt nicht, dass es ihre letzte Platte ist. Ja, die erfahren 5, 6 Jahre später, dass sie danach keine mehr gemacht haben, aus welchen Gründen auch immer, und merken dadurch erst, dass das ihre letzte Platte war. Ich hingegen möchte eine Platte machen, die sich damit beschäftigt, die letzte Platte zu sein. Und das Werk nochmal feiern. Den Weg, den wir gemeinsam begangen sind, ein bisschen zelebriert.
Ja, es heißt ja immer so schön, der Weg ist das Ziel, aber wenn du im Prinzip jetzt mit deiner Reise durch bist, bist du am Ziel mit den letzten Worten. Das ist dann schon nochmal, also ich kann mir gut vorstellen, dass dich das also dass es dir nicht unbedingt Angst macht, aber dass das in seiner Endgültigkeit dann doch schon, wie sagt man das? Das ist schon ein ganz schönes Ding, was da vor einem steht dann.
Ja, das geht mir nah, fällt mir nicht leicht. Im Gegenteil, ich glaube, das hört man auch auf anderen Stücken. Aber ich glaube, dass es für die Sache das Richtige ist. Und ich will es mir nicht verzeihen, den Zeitpunkt verpasst zu haben, das ordentlich zu Ende zu bringen. Also, ne, weißt, es gibt Leute, die sagen, ja, Mose hat keinen Bock mehr zu rappen. Das Gegenteil ist richtig. Ich habe Bock wie am ersten Tag. Und weil ich das so liebe, will ich diesem Anspruch, den ich da mir gegenüber habe, gerecht werden.
Das kann ich gut nachvollziehen, weil wenn man etwas mit Leidenschaft macht und mit jeder Phase seines Körpers, dann ist es sehr, sehr konsequent zu sagen, solange das so ist, mache ich das. Und ich kann im guten Bewusstsein, ich bin noch bei 100% an allen Ecken und Enden, bei der Leidenschaft, bei der Art und Weise, wie ich meine Texte finde, wie ich alles produziere, wie ich es live auf die Bühne bringe. Da bin ich noch da bin ich auf 100% und das soll dann der Abschluss sein.
Voll, das ist es, ne? Ich, weißt du, wenn du nicht mehr die 100% hast, ist es halt zu spät, das Ding zu machen. Das führt halt dazu, dass man es, ne, wie man es finden kann, dann vielleicht einen Tick zu früh macht. Aber ich darf den Zeitpunkt nicht verpassen. Ich kämpfe hier seit mindestens 31 Jahren darum, dass das Werk, also auch übrigens, ne, aufgrund der Erfahrung mit Mailing Banks, ne, weil ich damit so unglücklich war, ne, 3T gibt's ja eigentlich nur, weil ich mit dieser Platte so unglücklich war, weil ich dann sagte, aber ich muss es in die eigenen Hände nehmen. Nach meinen Vorstellungen, gestalten, verpacken, alles. Ne? So kämpfe ich jetzt seit 31 Jahren darum, um meine Vorstellungen meiner Kunst zu ringen, ne, dass es so aussieht, sich so anfühlt, wie ich mir das vorstelle. Das ist doch klar, dass ich das zum Ende auch will. Ne? Dass das Ende nach meinen Vorstellungen vonstatten geht.
Auf jeden Fall. Insofern war ja Twilight Zone ein sehr, sehr guter Baustein in deiner Karriere, weil er hatte gezeigt, wohin du nicht willst.
Ja, wie gesagt, ne, mit Twilight Zone bin ich wirklich ganz und gar im Reinen. Da gibt's andere Sachen auf dem Album, mit denen ich auf eine ganz andere Art und Weise unglücklich bin. Angefangen vom Cover über irgendwelche Stücke, in denen Elemente, die mir wichtig waren, fehlen und Stücke, die mir nicht gefallen und so weiter und so fort. Aber ich mache auch keinen mit anderen einen Vorwurf. Ne? Der Vorwurf geht mir selbst, ich habe mich nicht gekümmert.
Ja, klar. Dir hat wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt extrem die Erfahrung gefehlt. Worum muss man sich denn kümmern? Was ist denn wichtig, damit die Sachen so passieren, wie sie passieren sollen? Das ist, glaube ich, du warst ja damals auch noch extrem jung. Also
ich war 16, ne, als Twilight Zone gemacht wurde. Ich ging dann noch zur Schule, während es umgemacht wurde. Das muss man einfach sehen.
Hat dir diese Erfahrung mit deinem ersten Album, mit dem du wirklich nicht glücklich bist, geholfen, den vielen, vielen Leuten, denen du geholfen hast, entdeckt zu werden, in die Charts zu kommen, Karrieren aufzubauen, die zu produzieren? Was hat dir da geholfen aus deiner Erfahrung, aus deinem Debütalbum?
Ja, also lass mich grundsätzlich mal sagen, für uns ist ja manchmal sehr schwer zu erkennen, was Fluch und was Segen ist. Ne? Also hättest du mich jetzt als 17-Jähriger, 18-Jähriger, aus heutiger Perspektive, ist doch klar, ohne diese fürchterliche Erfahrung hätte es 3P wahrscheinlich nicht gegeben. Ne? Ich hätte nie so gearbeitet, wie ich danach arbeite. Ne, mit der Sorgfalt und der Hingabe. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis fürs Leben, ne, für mich zumindest. Ich glaube, ich habe den Rest meiner Karriere alles getan, zu verhindern, dass sowas nochmal passiert, ne, für meine eigenen Alben und für die Alben, an denen ich arbeitete, bei denen andere Künstler im Vordergrund standen.
Du bist am 6. Dezember in Dresden in der Reithalle.
Das ist richtig.
Und bringst die letzten Worte auf die Bühne. Wie muss man sich die Show vorstellen? Was wird genauso sein wie immer? Was wird anders sein? Abgesehen davon, dass es das letzte Mal ist.
Ja, ich glaube, der Umstand, dass es das letzte Mal ist, macht alles so ein bisschen anders. Ne? Ich hoffe, dass wir das ist ja auch das Ziel dieser ganzen Übung, ne, dass wir diese Sache dann gemeinsam nochmal mit einer anderen Wertschätzung zelebrieren. Ne? Also vor dem, mit dem Wissen, dass es wahrscheinlich das letzte Mal ist. Aber ich hoffe, dass in dem ganzen Ding am Ende die Dankbarkeit überwiegt, ne, für das, was wir hatten, es nochmal so zelebriert zu haben, gemeinsam. Ne, wir werden 31 Jahre alte Stücke gemeinsam erleben. Wir werden ganz neues Material ran. Übrigens gibt's auf dem Album ein Stück, das Twilight Zone heißt, das wir auch spielen.
Finde ich echt toll, dass du sozusagen den Kreis in jeder Hinsicht auch schließt.
Ja, finde ich auch.
Was natürlich immer sehr, sehr wichtig ist, du weißt, wann dein Dasein als Rapper vorbei ist. Was hast du denn als nächstes vor? Weil du bist 53, das ist ein Alter, in dem kann man noch viele neue Dinge tun. Was ist dir denn wichtig, wenn du diesen Abschnitt deines Lebens beendet hast?
Ich sag dir ehrlich, ich habe keine Vorstellung mehr. Ich weiß nicht. Ich war die letzten Jahre damit beschäftigt, das hier ordentlich zu Ende zu bringen. Bin es noch. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich nochmal was finde, das ich so leidenschaftlich liebe.
Mhm.
Und ich ist ja auch nicht, dass ich gesagt habe, ich rap nie wieder oder sowas. Ne? Das wird dann wahrscheinlich, wenn man es, ne, während wir jetzt an dieser Platte arbeiteten, ne, sagt natürlich auch Menschen, mit denen ich arbeitete, wie willst denn du leben? Aber jetzt, wenn ich sehe, wie du das arbeitest, wie willst denn du ohne das leben? Ich kenne die Antwort nicht. Wenn Gott will, finde ich was anderes, das ich so sehr liebe. Ansonsten mache ich das halt nur nicht mit dem Aufwand, den ich im Moment betreibe.
Ja.
Vielleicht nur für einen ganz kleinen Kreis, der sich besonders dafür interessiert, ich weiß. Auf jeden Fall andert nicht weiter, ne, für einen 54-jährigen Mann, der ich ja dann sein werde, weiterhin diese Rolle spielen in seiner täglichen Arbeit.
Das kann ich gut verstehen. Du hast gerade Gott ins Spiel gebracht. Du bist ein gläubiger Christ. Das merkt man in deinen Texten. Du bist nicht der typische Christ, der halt seine Kirchensteuer bezahlt, der gelegentlich mal in die Kirche geht, und du praktizierst das auf deine ganz individuelle Art und Weise. Was ist Gott für dich persönlich?
Das ist ein bisschen große Frage.
Ja.
Aber während wir von Rap sprachen, eben ich entdecke halt, ich glaube, dass grundsätzlich, ne, man Gott in den Dingen, die man besonders gut versteht, erkennen kann. Und so wird mir das in meiner Tätigkeit als Künstler immer wieder gewahr. Ne, da sind einfach Sachen, deshalb liebe ich das ja auch so, ne? Das sind Sachen, da ist ganz klar, pass auf, das habe ich nicht gemacht. Ne? Ich habe das gefunden. Aber ich bin nicht der Schöpfer davon. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und so wäre die einfachste Antwort bestimmt, dass ich Gott darin finde. Ne? Dafür gibt's ja in meiner Kunst auch zig Formulierungen, ne? Gott flüstert in mein Ohr und ich rede nieder, was er sagt. Oder auch für die Ewigkeit, ne? Die denken, ich sei Autor, dabei ist es mehr wie Channeling. Da habe ich ja nie ein Hehl daraus gemacht, wie diese Kunst zustande kommt.
Ja, deine Texte sind voll mit Gleichnissen, die man auch aus der Bibel kennt. Wie intensiv hast du dich auch mit der Bibel beschäftigt, um auch die richtigen Worte für deine Texte zu finden? Weil ich finde, da bist du immer sehr, 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 sehr genau und sehr präzise bei dem, was du sagst.
Vielen Dank. In meiner Kunst findet sich das eine oder andere Bibelzitat. Aber ich würde sagen, alles, das mich berührt, ne, das durch mich geht, von dem ich denke, oh, das ist aber treffend, oder meine Perspektive verändert, ne, fließt in meine Kunst ein. Es gibt auf Instagram und auf Facebook so eine Sammlung, die nennt sich Redlines, bei denen ich so Aphorismen, irgendwelche Sprüche transkribiere und mit den Leuten teile. Das ist ja was, das ich für mich persönlich sammelte, ne? Weil es in meine Kunst einfließt. Ne? Und irgendwann kamen wir halt auf die Idee, boah, lass doch das mit den Leuten teilen, die sich für deine Kunst interessieren, damit die sehen, was durch dich geht. Ne? Und wer das genau beobachtet, dem fällt dann auch auf, dass die eine oder andere Redline auch in einem Liedtext auftaucht. Also ne, ich versuche damit nur zu verdeutlichen, wie sehr ich ein bisschen wie so ein Eichhörnchen die Dinge sammle, die mich faszinieren, um sie zur rechten Zeit zur Hand zu haben, damit sie in meine Kunst einfließen. Ich war immer der Auffassung, ne, wer irgendwie so ein Kaninchen oder dergleichen aus dem Hut zaubern will, tut gut daran, irgendwann mal irgendwas, vielleicht am besten so ein Kaninchen in denselben getan zu haben.
Da hast du recht. Das Konzert in Dresden fällt in die Woche zwischen dem 1. und dem 2. Advent, der 6. Dezember. Was bedeutet dir Weihnachten, gerade in unserer heutigen Zeit, persönlich? Was bedeutet dir die ganze Zeit?
Ich sagte ganz offen und ehrlich, nichts.
Also die kommerzielle, die weltliche Weihnacht, ist klar.
Ja, ich kenne eigentlich keine andere.
Ja.
Ich habe wirklich nichts dagegen, wenn Menschen das feiern. Ich will das auch nicht schlecht reden. Aber ich kann dem nicht abgewenden, von mich persönlich. Ich kann den Zusammenhang zur Geburt Christi nicht erkennen.
Okay, verstehe ich. Wenn du an Dresden denkst, was fällt dir ganz spontan ein, wenn du deine Augen schließt und Dresden vor Augen hast? Was sind so die Dinge, die dir durch den Kopf schießen?
Mein erster Gedanke ist Silbermond. Ne, weil ich spielte schon mehrfach da an diesem Ufer, aber zuletzt mit Silbermond. Das war sehr schön.
Wenn ich an Silbermond denke, die Band vereint eins mit deiner Kunst. Also musikalisch sind da ja Welten auseinander, aber eins eint euch total die absolute Kompromisslosigkeit und Ernsthaftigkeit im Bemühen um das beste Produkt, was man herstellen kann.
Den Eindruck habe ich auch.
Ja. Wie hast du Stefanie so privat erlebt und die Jungs?
Super, ich mag die sehr gerne.
Hast du einen Song von Silbermond, der dir sehr am Herzen liegt?
Auch, ich muss sagen, ich finde das Gesamtwerk schön. Hatte ja Gelegenheit, mich damit auseinanderzusetzen, auch im Rahmen von Sing Mein Song und so. Aber da waren auch Sachen, die danach kamen, die ich toll fand. Ich mag das Gesamtwerk, ehrlich.
Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ist mir eine große Ehre, ein großes Vergnügen. Ich wünsche dir ganz viele intensive Konzertmomente bis zum 21. Dezember, wenn dann in der Butch Cup dann das Finale ansteht.
Ich danke dir herzlich auch für dein Interesse.
Axel trifft Moses Pelham. Er kommt auf seiner Abschiedstournee am 6. Dezember nach Dresden in die Reitbahn. Alle Tourdaten und alles Wichtige zu ihm findet ihr auf mosespelham.de. Axel trifft findet ihr auf Instagram und Facebook. Gerne liken, gerne folgen, kommentieren und teilen. Nächste Woche eine neue Folge, wo immer ihr diesen Podcast hört. Und wenn ihr ihn abonniert, bekommt ihr die neue Folge immer automatisch zum Hören bereitgestellt. Ich bin Axel Metz, sage danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal.